Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Wegen Aschnau, Aargau, Solothurn mit diesen Themen. Fast grünes Licht für die Gondelbahn auf Wiesenstein. Der Landschaftsschutz macht dem einfach keine Beschwerden. Fast grünes Licht für mehr Bauland am Halwilersee. Die Regierung macht den Weg für Meisterschwanden frei. Umweltverbände kämpfen aber auch weiter. Später in der Sendung reden wir mit dem neuen Aargauer CVP-Präsident Markus Zemp über seine Ziele für die Zukunft und wir reden ausführlich mit dem Solothurner Jugendanwalt Bruno Hug über seine Vergangenheit. Er wird nämlich gleich pensioniert. Das Wetter, morgen scheint Sonne nur noch zum Teil, aber es bleibt mild mit 10 Grad. Am Mikrofon ist Maurice Velati. Ein wichtiger Entscheid ist gefallen heute für die neue Gondelbahn auf Wiesenstein. Die Stiftung Landschaftsschutz geht auf. Sie verzichtet auf eine Beschwerde gegen die neuen Gondeln und für die alten Sesseli. Damit gibt es nur noch eine einzige Organisation, die die Gondelbahn verhindern könnte, den Heimatschutz, nämlich Remo Vitelli.
Eine Beschwerde würde es für einen Landschaftsschutz nicht bringen, sagt der Geschäftsleiter der Stiftung Landschaftsschutz, der Raimund Rodewald.
Wir sind natürlich nicht glücklich, dass wir jetzt da die bestehende Bahn nicht hätte integrieren in das neue Seilbahnprojekt. Auf der anderen Seite müssen wir auch die Rechtslage natürlich analysieren. Wir haben das gemacht, sehr ausführlich. Wir haben mit verschiedensten Kreisen geredet und müssen einfach feststellen, eine Beschwerde hätte keine Aussicht auf Erfolg.
Abgesehen davon hat die Stiftung einiges erreicht, was das Projekt auf dem Wiesenstein angeht. Die Seilbahn hat mehrere Änderungen gemacht in der Planung, um dem Landschaftsschutz entgegenzukommen. Auf eine Sommerrodelbahn zum Beispiel wird verzichtet. Jetzt liegt es also noch am Heimatschutz. Nur er könnte noch eine Beschwerde machen gegen einen Entscheid vom Bund und probieren, die alte Sesselibahn zu retten. Was er macht, kommt voraussichtlich morgen aus. Bei der Seilbahn Wiesenstein AG ist man jetzt zuerst mal froh über einen Entscheid von der Stiftung Landschaftsschutz. Der Vizeverwaltungsratspräsident Rolf Studer hofft jetzt, dass auch der Heimatschutz nachgibt. Erst gestern hat man noch mal zusammen geredet.
Es war ein sehr konstruktives, gutes Gespräch gewesen. Und sie haben sich natürlich noch nie in die Karten blicken, aber wir hoffen jetzt auf ein Einlenken.
Eins muss man allerdings bedenken. Auch wenn der Landschaftsschutz rechtlich keine Chance mehr sieht, das ist aus seiner Warte eben punkto Landschaftsschutz und Umweltschutzgesetz. Der Heimatschutz schaut die Angelegenheit aus einem anderen Blickwinkel an. Er will die alte Sesselibahn als Kulturgut erhalten, als Industriedenkmal und konzentriert sich darum auf die entsprechenden Gesetze. Also könnten seine Juristen der Note doch einen anderen Schluss ziehen als jetzt eben der Landschaftsschutz.
Die Aargauer Regierung will das Meisterschwander die Schutzzone beim Halwilersee verändern. Das, weil die gut betuchten Leute im Dorf mehr Platz zum Wohnen brauchen. Unter anderem geht es um die Watsch-Familie Hayek, die neben ihrer Villa noch bauen möchte. Außerdem braucht zum Beispiel ein Hotel am See auch mehr Parkplätze. Dass man wegen so etwas in die Schutzzone anpasst, das passt nicht allen, Barbara Meier.
Eine heikle Angelegenheit ist die Änderung vom Halwilersee-Schutzdekret. Die Umweltschutzorganisationen haben sich schon in der Vernehmlassung gewehrt. Und auch jetzt ist der Johannes Jenny von Pro Natura noch strikt dagegen.
Es ist grundsätzlich so, dass die Gemeinden sich nach dem Dekret richten und nicht umgekehrt. Und darum dunkt mich die Einzonungen auf Kosten vom Dekretsgebiet dunkt mich so ein Ding.
Beim Kanton sieht man das anders. Man hebe die verschiedenen Interessen sorgfältig gegeneinander abgewogen, sagt der Kantonsplaner Paul Pfister. Und dass man jetzt an gewissen Stellen Schutzzonen abbaue, das sei vertretbar.
Vor allem bei Einzelbauten hat man Anpassungen gemacht. Gesamthaft hat sich aber die Schutzzone erweitert, so dass man für das Halwilerschutzdekret nach einer besseren Ausgangslage hat für die zukünftige Entwicklung.
Sprich, man tut zwei andere Stellen neu in die Schutzzone dazu, so wächst die Zone sogar ein bisschen. Das lässt Johannes Jenny von Pro Natura aber nicht gelten.
Rein rechnerisch wird zwar das Dekretsgebiet ein bisschen vergrössert, aber das sind Flächen, die eigentlich keine Bedeutung haben. Es ändert sich dort nichts, man kann es nicht einzonen, es ist nicht bedroht. Von dem her ist es ein bisschen eine Augenwischerei.
Besonders störend tut Johannes Jenny, dass die Regierung im Hotel Delfin neue Parkplätze in den heutigen Schutzzonen am Seeufer bewilligen will. Weniger stört er sich am Entscheid zum Land der Familie Hayek. Auch dort wird die Schutzzone begrenzt, zwar weniger, wie die Gemeinde Meisterschwanden hätte wollen, für eine zweite Villa mit Seeblick gelangt es aber trotzdem.
Ob die geplante Anpassung vom Richtplan und eben dem Halwilersee-Schutzdekret denn wirklich eine gute Idee ist, das muss jetzt der grosse Rat entscheiden. Und jetzt Nachrichten im Regionalschnau. Die Aargauer Regierung will weiterhin Steuern senken, aber sie will das nicht so stark und nicht so schnell wie der grosse Rat. Wegen der knappen Staatsfinanzen soll das neue Steuergesetz erst ein Jahr später greifen. Die Steuern sollen erst ab 2014 etappenweise runtergehen. Profitieren von dem soll der Mittelstand. Entlasten will man jetzt neu auch die Unternehmen, das aber nur, wenn es die Staatskasse auch mag verleiden. Alles in allem würden Kanton und Gemeinden so knapp 179 Millionen Franken verlieren. Die Steuergesetzrevision geht jetzt noch das zweite Mal in grosse Rot. Im Kanton Aargau braucht es dringend 300 Plätze für Asylbewerber. Der Kanton und die Gemeinden wollen diese Plätze jetzt zusammen suchen. Bis Ende März soll es eine Liste geben mit möglichen Orten. Auf das hat sich die sogenannte Paritätische Kommission geeinigt. Eine Kommission, wo eben der Kanton und die Gemeinden drin sitzen. Es sei eine Notsituation, heisst in einer Mitteilung vom Kanton. Gewünscht werden auch kurzfristige und provisorische Unterkünfte. Der Aargau, der Kanton, will die Hauptstrasse zwischen Künten und Eggenwil ausbauen. Die schmale Strasse dort soll breiter werden, damit künftig auch Bus- und Lastwagen können kreuzen. Dazu soll es neu auch einen Veloweg geben. Alles in allem kostet der Ausbau fast 10 Millionen Franken. Jetzt verlangt die Regierung einen Grosskredit. Dafür entscheiden muss auch in diesem Fall der grosse Rat. Die Aargauer Regierung will nicht mehr Tempo-30-Zonen auf Kantonsstrassen. Sie will nichts wissen von einem entsprechenden Vorstoss von Links-Grün. Der wollte, dass Gemeinden auch auf Kantonsstrassen Tempo-30 verlangen können. Tempo-30 sei zwar möglich auf Kantonsstrassen, aber nur unter ganz bestimmten Bedingungen, sagt die Regierung. Und diese Regelungen kommen vom Bund. Darum wollen und können wir an diesen Regeln auch nichts ändern. Eine Meldung von der Wirtschaft noch. Die Firma Swiss Metal zu Dornach braucht noch mehr Zeit, um sich selber zu retten. Der Bundmetallhersteller hat beim zuständigen Gericht eine Verlängerung von der sogenannten Nachlassstundung beantragt. Das melden verschiedene Medien. Das heisst, die Firma will noch mal ein halbes Jahr Zeit zum Übernahmeverhandlungen führen. Verschiedene Investoren haben Interesse, heisst es bei der Firma. Im Juli hat man kurze Zeit Produktionsdornach sogar müssen einstellen. Seitdem sucht man eben verzweifelt Geldgeber. Die CVP vom Kanton Aargau hat einen neuen Chef. Der neue Präsident ist der Markus Zempt. Der Parteitag hat ihn gestern einstimmig gewählt. Der Markus Zempt ist Ingenieur-Agronom, ehemaliger Nationalrat und jetzt eben oberster Christdemokrat im Aargau. Der Stefan Ulrich hat mit ihm geredet.
Markus Zemp, wie bringen Sie CVP Aargau wieder auf Kurs?
Ich will CVP Aargau klar als bürgerliche Partei positionieren, die das C hochhält, das sie im Namen hat. Das C steht für wertkonservative Weltsicht. Das ist erstens einmal eine Solidarität, aber Eigenverantwortung. Das C steht für die abendländische christliche Kultur. Wenn man die Zuwanderung anschaut, das Bilden von Subkulturen, Verschleiern und so weiter, das ist das, was wir nicht wollen.
Fusionieren mit der erfolgreichen Kleinpartei BDP, ist das für Sie eine Option?
Nein, das haben wir nicht nötig. Wir werden die CVP, den Namen CVP, nicht aufgeben. Die neuen kleinen Mitteparteien, die hier jetzt gekommen sind, wir können mit denen zusammenarbeiten im Grossen Rat oder in anderen Bereichen, aber vor allem, wo wir nicht fusionieren. Wir sind 100 Jahre alt, sie sind 3, 4, 5 Jahre alt. Wir haben schon viele Kleinparteien in den letzten 30 Jahren gesehen, kommen, aber auch wieder gesehen gehen.
Was können Sie Ihrer Partei bieten an ganz persönlichen Fähigkeiten?
Ich kann Begeisterung reinbringen, ich kann relativ straff führen. Mein Ziel ist immer, jede Sitzung, jede Versammlung muss kurz sein. Sie muss in einer guten Atmosphäre sein, dass man gerne kommt. Viele politische Veranstaltungen leiden ja darunter, dass sie langatmig sind, dass sie langweilig sind, dass sie theoretisch sind. Das wird es unter der Führung Markus Zemp nicht mehr geben. Man wird kurze, speditive Versammlungen haben mit einer guten Stimmung und nach einem fröhlichen Ausklang.
Was erwartet Sie denn von Ihrer eigenen Basis?
Ich verlange viel mehr Engagement wieder. Stolz in dieser Partei zu sein und dafür zu arbeiten. Nicht frustriert Arbeit machen. Wer das ist, der soll jemand anderem Platz machen. Ich kann nicht versprechen, dass wir im Herbst bereits wieder 2 oder 3% zulegen, sondern ich glaube, jetzt müssen wir mal den Rückgang stoppen. Wenn es das gelingt bei den Grossratswahlen, dann nachher haben wir schon einen ersten Erfolg. Das motiviert nachher für neue Ziele.
Das Zum neuen Präsidenten der CVP Aargau gehört auch ein neues und jüngeres Vizepräsidium dazu. Es sind Grossrätin Nicole Meyer-Docka von Baden und der Markus Dietz, Grossrat und Gemeindamme von Wettigen. Übrigens, ein längeres Gespräch mit dem neuen Präsident Markus Zemp, das können Sie bei uns im Internet hören. regionalschnau.ch ist die Adresse. Musik. 22 Jahre lang war Bruno Hug Solothurner Jugendanwalt. Er hat sich mit Buben, die Töffli frisieren, umgeschlagen, aber auch mit jungen Männern, die um sich schiessen. 22 Jahre lang hat er gut zugeredet und hart bestraft, wenn es nicht anders gegangen ist. Am 29. Februar wird der Bruno Hug pensioniert. Heute ist er unser Gast. Andrea Affalter hat ihn den Nachmittag zu Solothurn getroffen.
22 Jahre lang, Bruno Hug, seit der Jugendanwalt gewesen, jetzt im Kanton Solothurn. Straube Geschichten hat er hier miterlebt und sicher auch schwierige Situationen wie... Ist das gesehen? Habt ihr die letzte so ein bisschen auf euren letzten Arbeitstag, der jetzt kommt?
Ehrlich gesagt eigentlich nicht, weil ich habe im Moment ein sehr motiviertes Team. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich immer eigentlich vor, ja, nicht bis zum Maximalalter als Jugendanwalt zu arbeiten. Und so hat es eigentlich dazu geführt, dass ich gefunden habe, 62, das ist ein gutes Alter zum Aufhören.
Warum hat er gesagt, oder hat er gedacht, oder vorgehabt, nicht bis Maximalalter zu machen?
Irgendwie habe ich schon, als ich hier angekommen bin, vor 22 Jahren, habe ich gedacht, also wenn ich das schaffe, bis 60 mit den Jugendlichen in einem lebendigen Kontakt zu bleiben, dann ist das toll. Und ich muss sagen, eigentlich, wegen den Jugendlichen müsste ich eigentlich auch jetzt noch nicht aufhören. Aber ich denke einfach, es kommt ein neuer Lebensabschnitt und es gibt noch anderes im Leben, das wichtig ist, als das Arbeiten.
Was muss man eigentlich am meisten können als Jugendanwalt?
Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich als Mensch gesamtheitlich einbringen kann. Dass man eine klare Werthaltung hat. Sicher auch von der Pädagogik her klare Vorstellungen hat. Und die Juristerei ist mehr so ein Handwerkzeug, Methoden, die man braucht, um den Jugendlichen gerecht zu werden, aus der Sicht eben vom Strafrecht.
Wenn ihr sagt, pädagogisch, also ihr seid streng, muss man das sein?
Nein, ich finde, man muss einfach klar sein. Man muss klar sein dem, was man erwartet von einem Jugendlichen. Aber ebenso klar sein, auch was man erwartet von den Eltern und von den Bezugspersonen der Jugendlichen.
Ich möchte dann noch aufs Umfeld und auch auf Strafe, auf sinnvolle Strafe. Aber was mich jetzt zuerst noch wundert, Bruno Hug, könnt ihr euch noch erinnern an euren allerersten Fall hier in Solothurn?
Also, als ich hier angefangen habe, in Solothurn, da bin ich gerade ins kalte Wasser gerührt worden. Und ich bin schon am zweiten oder dritten Tag bin ich schon vorgeladen gewesen, an eine Gerichtsverhandlung. Ich habe mich an einen ersten Straubenfall erinnern, wo einer seine Freundin verschossen hat. Am Anfang hat es ausgesehen, eine vorsätzliche Tötung, aber man hat es dann als grob fahrlässige Tötung eigentlich qualifiziert. Und so ist das am laufenden Band gegangen am Anfang. Also ich habe sehr viele Gerichtsvorladungen gehabt.
Was war das für eine Zeit gewesen, die 90er Jahre in diesem Kanton Solothurn? Mit was für Themen hat er mich dort beschäftigt?
Also anfangs 90er Jahre hat es nur ein Thema gegeben, das die Öffentlichkeit beschäftigt hat. Das ist der Drogenkonsum und Drogenmissbrauch. Wir haben ja hier in Solothurn auch eine grössere offene Szene gehabt. Man hat Jugendliche gehabt, die an den Adler waren mit dem Heroin. Dann hat man müssen die weg von der Szene tun zum Drogenentzug. Und schauen, dass sie nachher, wenn sie entzogen sind, sich nicht den goldenen Schuss gegeben haben. Also die gleiche Dosis Heroin wieder gespritzt haben, wie bevor sie entzogen worden sind. Weil das ist eben vielfach tödlich gewesen. Also es ist noch mehr um Leben und Tod gegangen, damals als heutzutage. Und zwar eben, weil einfach sehr viele Jugendliche an Drogen gestorben sind.
Heute ist eigentlich die Drogenproblematik vom Tisch, oder? Heute hat er, nehme ich an, selten mehr Fälle, wo er nicht um das kümmern muss.
Also im Moment haben wir nur eine junge Frau, die wir wirklich müssen, wegnehmen und weit weg platzieren von der Szene, weil die einfach wahllos alles konsumiert hat. Und sonst geht es natürlich um die klassischen Suchtprobleme, wie bei den Erwachsenen auch. Also übermäßiger Alkoholkonsum oder täglich Kiffen. Natürlich sind das auch Drogenprobleme, aber sie sind nicht so unmittelbar lebensbedrohend, wie es da gewesen sind Anfang der 90er Jahre.
Was macht euch denn im Moment jetzt am meisten Sorgen oder Arbeit? Also wenn ihr gesagt habt, vor 20 Jahren ist die Drogenproblematik gewesen, was ist es denn heute?
Es sind eigentlich die klassischen Probleme. Patchwork-Familien, wo Kinder irgendwo fahrig sind zum Teil. Sie sind, ja, man hat sie in eine neue Beziehung reingebracht. Das Verhältnis vom Stiefelternteil zu dem Jugendlichen, der in die Partnerschaft reingebracht wird, ist vielleicht nicht gut. Dann auch zu nachlässiger Erziehung, einfach das Gewähren lassen. Oder Überbehütung auch bei der Erziehung ist eben so ein Problem. Also es sind eigentlich im Moment klassische Probleme, die man schon vor 20, 30 Jahren auch schon kennt.
Also das sind so Probleme drumherum, aber wie äußert sich das nachher bei den Jugendlichen?
Ja, bei den Jugendlichen, die natürlich keine Anforderungen haben, die keinen Halt haben von daheim her, keine Vorgaben haben, keine Forderungen kommen von daheim, die neigen natürlich zum Teil, nicht alle, aber zum Teil neigen sie einfach dazu, Leistung zu verweigern, oder? Wenn sie dann in die Schule kommen oder später, wenn sie dann um eine Lehrstelle gehen.
Und die landen dann auch bei euch?
Die landen natürlich immer bei uns, wenn sie strafbare Handlungen gemacht haben. Das müssen ja nicht schwere Delikte sein, oder?
Weil also etwas stellen oder so?
Das Jugendstrafrecht ist ein Täterstrafrecht. Es kommt nicht auf die Schwere vom Delikt an, ob man eingreift oder weniger eingreift, sondern es kommt auf die Person vom Täter an. Und ich sage bewusst Täter, weil nach wie vor zwischen 85 und 90% der Jugendlichen, die wir haben, sind männlich.
Ist denn das so, das Rollensuchen? Das, also ich bin ein Mann und jetzt schlage ich mal rein, dann bin ich ein oder wo kommt denn das her?
Die männlichen Jugendlichen tun einfach mehr gegen aussen auf Probleme aufmerksam machen, eben indem sie Leistung verweigern in der Schule oder indem sie rumschlägern oder Drohungen ins Facebook hineinschreiben. Das ist jetzt so beliebt im Moment. Mädchen tun von der Tendenz her immer noch mehr eigentlich Probleme gegen ihn richten. Eben, da wirkt sich dann aus mit Magersucht, Bulimie, Tablettenmissbrauch, Depressionen. Da tun sich dann mehr die Sozialämter mit den weiblichen Jugendlichen beschäftigen.
Ein anderes Thema ist ja die Jugendgewalt, die immer wieder kommt und immer wieder kommt. Und da sagen, ja, nein, wir haben früher auch schon geschlägt, das ist nicht so schlimm. Und andere sagen, ja, es geht, jetzt muss man dem mal etwas machen. Wo in diesem Spektrum innen seht ihr es?
Also ich habe schon als Bub, der in einer Ferienkolonie war, habe ich erlebt, wie die vom Dorf gegen die von der Ferienkolonie geschlägert haben. Da ist einfach mit Holzstecken ist das einfach gegangen. Und die Qualität von der Gewalt ist einfach eine andere, oder? Man hat heute erstens einmal mit Nattel oder iPhone kann man sofort in einer kurzer Zeit kann man eine ganze Gruppe zusammentrommeln. Das war früher noch nicht so einfach gewesen. Und dann, was einfach ist, das weiss man aber schon seit Jahren, eben, dass man noch weiter ginkt, wenn einer schon am Boden liegt, das hat es vor 20, 30 Jahren noch weniger gegeben.
Warum ist denn das so?
Schwierig zu sagen. Offenbar hat es irgendwo negative Vorbilder umeinander im Internet.
Computerspiele und so.
Computerspiele. Es ist noch heikel, einfach zu sagen, ja, Computerspiele sind schuld, dass Jugendliche gewalttätig sind. Aber die Art und Weise, wie man Gewalt ausübt, ist schon auch von Computerspielen beeinflusst. Ja, und was man nicht vergessen darf, wenn Jugendliche, und es sind vor allem männliche Jugendliche, die die Computerspiele mit Aggressionsinhalt machen, wenn die das stundenlang jeden Tag machen, dann haben sie ja keine Zeit und keinen Raum für echte Auseinandersetzung mit anderen Jugendlichen oder Erwachsenen. Ich glaube, das wird manchmal ein bisschen vergessen in diesem Zusammenhang.
Ihr habt ein paar Mal jetzt die Rolle von den Eltern angesprochen und vom Umfeld natürlich auch. Also eben vom Überbemuttern bis zum Vernachlässigen von den Kindern, wo ein Grund kann sein für ein auffälliges Verhalten. Wenn ihr jetzt aus eurer Erfahrung, 22 Jahre Jugendanwalt und auch Vater von mittlerweile erwachsenen Söhnen, könnt ihr denen einen Tipp geben, wie macht man es denn? Am besten.
Also ich bin nicht der erste Jugendanwalt, der pensioniert ist und sagt am Schluss von seiner Arbeit, man müsste einfach viel, viel mehr in die Elternbildung investieren. Und zwar möglichst bei Eltern, wo das Kind erst gerade auf die Welt kommt. Also ich bin ja schon früher so weit gegangen, dass ich gesagt habe, man sollte eigentlich die Ausrichtung von Kinderzulagen sollte man eigentlich davon abhängig machen, ob jemand sich als Vater oder Mutter weiterbildet hat. Also ich fange da bei mir selber an. Ich habe auch ältere Kurs besucht, oder wo meine Söhne so 7, 8, 9-jährig sind. Aber noch besser wäre es, wenn man solche Kurs würde machen, wenn die Kinder noch ganz klein sind. Weil man weiss aus der Entwicklungspsychologie, dass die ersten 5 Lebensjahre von einem Kind bezüglich Erziehung die entscheidenden sind und die wichtigsten.
Also, dass man lernt auch verstehen, warum reagiert das Kind jetzt in dieser Situation so und so, dass man im Prinzip kindgerecht kann reagieren. Es geht um so Sachen in diesen Kursen.
Genau, dass man eben lernt, Balance zu finden zwischen Fordern und Fördern. Beides ist eben gleich wichtig.
Ich mache nochmal den Bogen Schloss zu eurer Arbeit als Jugendanwalt. Dort habt ihr ja Sanktionen verhängen oder Strafen aussprechen. Was denkt ihr, wenn nützt eine Strafe und was für eine nützt?
Also für die grosse Mehrheit der Jugendlichen, die bei uns erscheinen müssen, wir tun es immer zusammen mit den Eltern vorladen, langt einfach die Auseinandersetzung, die sie haben bei der Polizei und auf der Jugendanwaltschaft, das dazu gebracht wäre, nicht mehr straffällig zu werden.
Also der Klopf muss dort gehen, das lenkt.
Ja, meistens tut ja schon die Vorladung, oder tut ja schon Gespräche in Bewegung setzen daheim und sie kommen dann auch schon und sagen, sie haben das und das jetzt verändert daheim, dass das nicht mehr vorkäme. Aber auf der anderen Seite ist auch klar, wir haben eine Minderheit von Jugendlichen, das sind vielleicht etwa zwischen 50 und 100 Jugendliche pro Jahr, wo das allein, die einmalige Auseinandersetzung im Rahmen von einem Vorladungsgespräch nicht langt. Und das sind dann eben die, wo wir die Sozialarbeiter auch dahinter schicken, wo intensive Abklärungen gemacht werden. Und die schwersten Fälle, die haben wir halt zum Teil jahrelang in Heim- oder heimähnlichen Institutionen.
Wie geht ihr persönlich mit dem um, Bruno Hug, dass man ja nicht allen kann helfen kann oder dass es dann nicht bei allen gut kommt, trotz Intervention?
Also da sind wir uns auf der Jugendanwaltschaft einig. Es gibt nicht für alle Kinder und Jugendlichen eine Lösung. Es gibt einige wenige Fälle, wo es einfach scheitert, unsere Bemühungen, weil nicht nur der Jugendliche, sondern auch die Eltern das regelrecht sabotieren. Das muss man einfach auch können akzeptieren. Natürlich, ich bin immer bekannt als einer, der diesbezüglich einen langen Schnauf hatte.
Nächste Woche, am 29. Februar, hat der letzte Arbeitstag als Jugendanwalt. Bruno, am Anfang des Gesprächs hat er gesagt, ihr habt euch bewusst auch entschieden, nicht bis hinten raus zu arbeiten, weil es auch noch etwas anderes gibt im Leben als zu arbeiten. Ich bin jetzt so gewundert und frage euch, was macht ihr denn am 1. März?
Ich habe mir eigentlich fest vorgenommen, die ersten 3 Monate, wo ich pensioniert bin, ganz bewusst nicht die Agenda zu fühlen. Ich will das einfach wieder einmal erleben. Ich habe das seit der Kindheit eigentlich nie mehr erlebt, was das heisst, Langeweile. Also ich schaue den Begriff nicht negativ anschauen, aber ich würde jetzt einfach einmal die Erfahrung machen und vielleicht tritt sie gerne nicht ein. Vielleicht habe ich so viel Impuls von mir raus, was ich gerne mache, dass ich das nicht erlebe. Aber ich habe irgendwo fast noch ein bisschen Sehnsucht nach dieser Langeweile.
Sehnsucht nach Langweile hat Bruno Hug, der nach 22 intensiven Jahren als Solothurner Jugendanwalt nächste Woche pensioniert wird. Mit ihm geredet hat Andrea Affolter. Sie haben die RS1 eingeschaltet, Sie hören das Regionaljournal Aargau Solothurn und jetzt riskieren wir einen Blick auf das Programm von morgen.
Regional diagonal, unter anderem mit der Frage, wie viel Demokratie braucht es, wie viel vertreibt es. Zum Beispiel im Baselbiet, wo man an einem Sonntag abstimmen muss über ein Dutzend Vorlagen. Mindestens. Und im zürcherischen Russiken, wo man die stillen Wahlen wieder abschaffen will, weil man sonst gar nicht merkt, dass es Wahlen sind. Außerdem bricht man über das heisse Pflaster Luzern. Das Risiko, dass man einen Verkehrsunfall hat, ist nie so gross wie dort. Und Klöpfen. Tut es auch Zönsingen. Früher haben sich die beiden Dorfvereine auf den Grind gegeben, heute machen sie zusammen das grösste Feuerwerk der Schweiz. Regional diagonal, morgen Mittag nach den 12 Uhr Nachrichten auf DRS1.
Und jetzt ist es gleich 6:03 Uhr, Zeit für einen Überblick über die wichtigsten regionalen Schlagzeilen vom Tag. Der Schweizer Landschaftsschutz gibt auf, er macht keine Beschwerden gegen die neue Gondelbahn auf den Weissenstein. Das hat die Stiftung Landschaftsschutz heute bekannt gegeben. Entschieden über das Schicksal der neuen Gondelbahn auf den Solothurner Hausberg ist damit aber noch nicht ganz, weil der Heimatschutz könnte immer noch Beschwerden machen. Ob er es macht, das erfahrt man dann auch morgen. Die Aargauer Regierung gibt grünes Licht für neue Bauzonen zu Meisterschwanden am Halwilersee. Unter anderem geht es auch um Land, wo man aus der Halwilersee-Schutzzone rausnehmen will. Und es geht um Land, wo die Unternehmerfamilie Hayek für eine neue Villa bräuchte. Die ganze Umzonung die ist massiv umstritten. Die Regierung sagt jetzt aber, es sei alles in allem eine ausgewogene Sache. Entscheidet darüber muss der Grosse Rat. Die Aargauer Regierung hat heute auch entschieden, wie sie mit dem neuen Steuergesetz weitermachen will. Sie will zwar immer noch runter mit den Steuern, aber das nicht so schnell. Die Staatsfinanzen würden es im Moment einfach nicht zulassen, sagt die Regierung. Man will darum die Steuererleichterungen für den Mittelstand erst ab 2014 etappenweise einführen. Auch da hat der Grosse Rat das letzte Wort. Und die Firma Swiss Metall von Dornach die ist immer noch nicht über den Berg. Sie braucht noch mehr Zeit, um Investoren zu finden. Darum hat die Firma jetzt einen Antrag gestellt. Das Gericht soll die sogenannte Nachlassstundung verlängern um ein halbes Jahr. Swiss Metall braucht Geld. Die Firma hat im Sommer die Produktion zu Dornach sogar kurzzeitig müssen unterbrechen. Jetzt noch der Blick aufs Wetter von dem Wochenende. Der Thomas Kleiber von SF Meteo weiss, ob die Sonne weiter so lacht wie heute.
Heute sind wir ja so richtig verwöhnt worden mit Sonne. Morgen müssen wir dann wieder ein bisschen bescheidener sein. Es hat doch einen Haufen Wolken rum und so kommt die Sonne noch etwa die mal führen. Am meisten Wolken gibt es im Freiamt. Am ehesten mal länger sonnig wird es auf der Weissensteinkette. Die Temperaturen gehen ein bisschen zurück, aber es ist immer noch mild. Am Nachmittag gibt es in den tieferen Lagen etwa 10 Grad und auf dem Weissenstein oben 8 Grad. Am Sonntag hat es das erste Mal recht viel Wolken rum und dann aber im Laufe des Tages wird es langsam immer freundlicher und der Nachmittag ist wahrscheinlich dann schon recht häufig sonnig. Mit Beisen ist es dann kühler, es gibt am Nachmittag dann etwa 7 Grad, im Fricktal 8 Grad.
Soweit das Regionaljournal Aargau-Solothurn. Verantwortlich für die Sendung heute ist der Remo Vitelli. Am Mikrofon der Maurice Velati, Technik Thomas Zurschmiede. Wer lieber liest statt lost oder wer vielleicht gerne noch ein Bild hat zum Ton, der schaut bei uns auf der Webseite vorbei. regionaljournal.ch ist die Adresse für aktuelle Neuigkeiten und ausführliche Dossiers zu bestimmten Themen. Und wir sind auch auf verschiedenen sozialen Medien. Schauen Sie vorbei auf Facebook oder Twitter.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.